Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe. Am Karfreitag heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir blicken heute in den Libanon. Dort gibt es nämlich ein Projekt und ich würde sagen, es ist inzwischen mehr als ein Projekt. Es ist eine Institution der jungen Malteser, die einfach nicht mehr wegzudenken ist. Jugendliche aus aller Welt kümmern sich dort um schwerstbehinderte Menschen im krisengeschüttelten Libanon. Unsere Überschrift der nächsten Stunde: Das habt ihr mir getan. Gottes Seitenwechsel zu den Leidenden. Und die Seiten gewechselt haben auch meine Gäste. Ludwig Kramer und Eleni Striefler. Sie leben seit September letzten Jahres, seit September 2020 im Libanon, sind dort für 10 Monate im Volontariat. Sie schenken ihre Zeit den Ärmsten der Armen und heute uns. Sie sind uns jetzt zugeschaltet. Und liebe Zuhörer, wir hoffen, dass die Verbindung gut ist. Sie sind dort am Telefon in der Hauptstadt des Libanon, in Beirut. Guten Morgen erstmal an Eleni. Hallo. Und einen guten Morgen an den Ludwig. Ich habe jetzt noch nichts gehört. Haben wir die beiden? Wir versuchen nochmal, liebe Zuhörer, die Verbindung herzustellen. Ich konnte jetzt nichts hören, aber hier im Studio, und die Stimme hören wir jetzt ganz bestimmt, begrüße ich jetzt ganz herzlich Frater Dr. Georg von Lengerke. Er wird Fra Georg genannt. Frater, das ist lateinisch, das heißt Bruder. Noch ist er hier in München. Wenn hoffentlich alles gut geht, Frau Georg, fliegen Sie am Dienstag wieder rüber in den Libanon. Auch an Sie einen herzlichen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Frau Böhler. Danke, dass ich da sein darf.
Genau. Frau Georg, Sie haben nicht nur im Theologiestudium über Gott und die Leidenden gearbeitet. Sie begleiten seit mehr als 20 Jahren das Libanon-Projekt der Malteser und erfahren dort immer wieder, wie junge Leute aus aller Welt in der Begegnung mit schwerstbehinderten Menschen Gott berühren. Auf eine schwer in Worte zu fassenden Weise erleben die Mitarbeiter der Camps im Libanon das Geheimnis des Karfreitags in einer tiefen Schönheit. Und dennoch, wir wollen versuchen jetzt, das in Worte zu fassen und uns ja diesem Geheimnis sozusagen angenähert. Also der Blick zum leidenden Christus auf seinen Tod am Kreuz, es bleibt eine Herausforderung. Man kann fragen, warum verherrlichen wir ein Marterwerkzeug? Was haben wir davon, wenn wir vor fast 2000 Jahren ein Mensch ganz furchtbar gelitten hat? Christus hat gelitten. Sie haben über die Gegenwart Christi im Armen promoviert. Was heißt das, Christus im Armen zu begegnen?
Ja, Frau Böhler, das ist so ein Schlagwort in der Kirche. Oft sagt man ja, wir begegnen Christus im Armen. Aber ich habe in meinem Studium gemerkt, dass darüber ganz wenig theologisch reflektiert wurde. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass das so ein missverständliches Thema ist. Ich erinnere mich an einen Malteser, der in Lourdes war und einen wunderbaren Dienst da getan hat und irgendwann von einer alten Dame, um die er sich kümmerte, gefragt wurde, warum tun Sie das einfach alles so? Und der junge Mann sagte, ganz unschuldig, aber auch etwas unbedacht, ja, weil ich Jesus in Ihnen sehe. Und abends merkte ich, dass diese Frau so traurig war und überhaupt gar nicht mehr sich das Gesicht aufhellen wollte. Und ich sagte, was haben Sie denn? Und dann erzählte sie mir die Geschichte nochmal und sagte, und ich dachte, er meinte mich. Und das hat mir nochmal dieses Missverständnis deutlich gemacht, dass Menschen irgendwie denken, Jesus wäre so im Armen wie der Wein in der Flasche. Dann ist aber der Arme nur noch eine Flasche und nur noch ein Gefäß für eine heilige Gegenwart Christi. Aber das ist offenbar nicht gemeint. Und ich habe der Frau das dann zu erklären versucht. Ich habe ihr gesagt, wissen Sie, Sie sind für Jesus so kostbar und wertvoll. Und das hat dieser junge Mann verstanden. Und er sagt, wenn Sie für Jesus so wertvoll sind, dann sollen Sie es für mich auch sein. Weil ich glaube, dass er bis zu Ihnen gegangen ist und in Ihr Leben und an Ihre Stelle. Und da möchte ich mit dabei sein, bei dieser Freundschafts- und Liebesgeschichte.
Also jeder Mensch hat einen Wert für Christus, egal welcher Rasse er angehört, egal welcher Herkunft. Wer sind die Leidenden? Weil wir sprechen ja heute auch über das Leid, Gottes Seitenwechsel zu den Leidenden. Das habt ihr mir getan, unser Thema heute am Karfreitag. Wie würden Sie das ausdrücken? Wer sind heute die Leidenden, Frau Georg?
Ja, es gibt, glaube ich, da zwei verschiedene Straßen geben. Das eine wäre zu sagen, also nur die sind Leidende, die wirklich schier Unerträgliches zu ertragen haben. Und dann bleiben wahrscheinlich nur noch wenige so im eigenen Umfeld übrig. Oder man sagt, ja, eigentlich leiden wir alle irgendwie an etwas. Und beides ist wahr. Wir Malteser haben in den alten Regeln immer die Rede von den Armen und Kranken, die in den frühen Regeln auch die Herrenkranken genannt werden, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass der Herr sich so mit ihnen verbunden hat, dass er an ihrer Stelle gegenwärtig ist. Und ich würde jetzt für die Hörerinnen und Hörer einfach sagen, der Leidende, der Arme und Kranke ist der Mensch in Not, der mir am nächsten ist. Also mein Nächster in Not ist zugleich der Bruder und die Schwester, für die Christus gestorben ist und bei denen er ist und sein will und zum Vorschein gebracht werden will. Deshalb können wir einerseits sagen, wir gehören alle zu den Leidenden, zu den Bedürftigen, zu denen, mit denen sich Christus verbunden hat. Und andererseits sind wir nochmal in besonderer Weise zu denen gerufen, die um uns herum Not leiden, gerade in dieser bedrängten Zeit und einsam sind und krank sind, so wie es jetzt halt in den ganzen Einschränkungen gerade geht, dass wir zusammenkommen.
Zusammenkommen werden Sie auch wieder mit allen Mitarbeitern des Libanon-Projektes. Jetzt am kommenden Dienstag nach Ostern fliegen Sie runter, sind dort der geistliche Begleiter auch im Projekt. Ludwig und Eleni, Sie sind Volontäre dort. Wir versuchen, Sie noch auch zuzuschalten hier in diese Sendung. Doch bevor wir das tun, erzählen Sie uns doch etwas über das Libanon-Projekt. Was erfahren dort immer wieder Menschen aus aller Welt in der Begegnung mit den schwerstbehinderten Menschen? Und wie kommen Sie da auch mit Gott in Berührung?
Vielleicht kann ich noch mal kurz den Anfang dieses Projektes erzählen. Also einer von den jungen Menschen, die mit den Maltesern verbunden war, ist 1997 nach seiner Bundeswehrzeit vor dem Studium in den Libanon gefahren, um dort Malteser-Projekte zu besuchen und zu gucken, wo er sich da einbringen kann. Und da war er untergebracht in einem Kloster, in dessen Nähe es ein behindertengerechtes Haus gab, das aber kaum genutzt wurde. Und da hat er sich gedacht, es muss doch hier im Libanon Menschen geben, die dieses Haus brauchen, für die es eigentlich offen steht, die aber nicht hinkommen. Und dann hat er zusammen mit einem libanesischen Freund, der dann später Priester wurde und das Projekt auch heute noch mit begleitet, sich auf den Weg gemacht und in verschiedenen Heimen und Einrichtungen im Libanon danach gefragt, wo denn Menschen sind, die dieses Haus brauchen können. Und dann hat er Freundschaft geschlossen mit Schwestern und Bewohnern von einigen Behindertenheimen im Libanon, in Beirut und außerhalb der Hauptstadt. Und hat mit den Schwestern dann irgendwann vereinbart, er käme im Jahr drauf mit einigen deutschen Freunden, um mit libanesischen schwerstbehinderten Menschen Ferien zu machen. Und die Schwestern fanden das irgendwie rührend und lächelten milde und sagten, ja, ganz bestimmt kommst du mit ganz vielen deutschen Freunden nächstes Jahr und machst mit unseren Jungs Ferien. Und 1998 war es dann wirklich so weit, dass er mit ungefähr 30 jungen Leuten aus Deutschland in den Libanon gefahren ist und dann mit verschiedenen Gruppen aus diesen Heimen oben in Shabruch, das ist oberhalb von Faraya, im Winter ist das Skigebiet, in diesem Haus Ferien gemacht hat für 4 Wochen. Und das wurde dann nach anfänglichen Schwierigkeiten und Holpern, vielen Hindernissen, eine wunderbare Zeit, sodass die Vereinbarung entstand, jedes Jahr wiederzukommen mit jungen Leuten aus Deutschland. Nach einigen Jahren sind dann 2 Gruppen für jeweils 1 Monat gekommen. Einige Jahre später haben sich andere Länder angeschlossen. Der libanesische Malteserorden hat dieses Haus gekauft und renoviert, sodass heute vom Frühjahr bis zum Herbst Gruppen dorthin fahren aus verschiedenen Ländern, junge Leute, die irgendwie mit den Maltesern verbunden sind und dann mit den behinderten Freunden im Libanon dort eine Ferienzeit verbringen. Und Ludwig und Eleni, das werden sie uns ja auch noch erzählen, gehören zur Karawane. Die sind für ein Jahr, fast ein Jahr im Libanon, wohnen in einer Wohnung in Beirut und machen halbtags Dienst in den Heimen. besuchen da die Freunde, spielen mit ihnen. Manchmal malen sie auch Zimmer an oder renovieren Spielplätze und studieren gleichzeitig. Und immer wieder in dieser Zeit finden auch Camps oben in den Bergen statt, so wie hoffentlich nächste Woche, wenn dort einige junge Leute aus Deutschland und Familienmitglieder der Karawanisten hinfahren, um dort für die Freunde im Libanon da zu sein.
Und jetzt schalten wir nochmal in den Libanon und hören mal, ob Eleni und Ludwig dort am Telefon sind. Erstmal guten Morgen, Eleni. Hören wir dich?
Ja, ich bin hier. Guten Morgen.
Ah, wir merken, die Verbindung ist sehr, sehr schlecht. Aber also Eleni und Ludwig, bist du auch da? Hören wir dich auch?
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Den Ludwig verstehen wir ein bisschen besser. Ich habe den Hörern schon von euch erzählt, dass ihr jetzt seit September dort seid. So eine erste Frage an euch und wir schauen mal, ob wir Eleni ganz gut verstehen bei der Antwort. Wenn nicht, Ludwig, musst du einspringen. Die Frage so an euch beide: Seit September letzten Jahres seid ihr nur für 10 Monate dort im Libanon, um dort mit vielen leidenden und auch schwerstbehinderten Menschen in Kontakt zu stehen. Und da fragt man sich schon, warum nicht Neuseeland, Australien oder England? Was hat euch bewegt, in den Libanon zu gehen? Erstmal vielleicht die Eleni.
Ja, also ich war schon seit längerer Zeit im Karawanenprojekt vertraut und habe immer viele ausschließlich positive Erfahrungsberichte gehört. Und jeder, der die Karawane gemacht hatte, hat immer beschrieben und sehr, sehr fröhlich und viel von dieser Zeit hier in Libanon gesprochen. Und ich dachte eigentlich immer, das wäre nicht mein Weg. Und ich dachte, ich bin nicht geeignet für diese Arbeit, vor allem Service mit den Gästen. Und dann kam es aber so, dass ich dann mal wieder mehr rückte und es dann irgendwann auch geschafft hatte. Und dann stand ich vor der Frage, was ich nun tue. Und hatte mir einige Optionen zurechtgelegt. Und ich wusste nicht mehr, was will ich eigentlich. Und dann habe ich versucht, einmal ganz ehrlich mit mir zu sein, mir Zeit dafür genommen. Und dann war mir klar, also ich möchte dieses Jahr anders sein. Ich möchte Arbeit an meinem Leben tun. Und als ich das entschieden habe für mich,
Ich gehe da mal kurz rein. Es ist wirklich sehr, sehr schlecht zu verstehen. Tut mir ganz sehr leid. Aber wir haben heraus, also was ich gehört habe, ist, es war ein Prozess, dass du erst dachtest, es wäre nicht unbedingt etwas für dich. Aber dass du dann doch gemerkt hast, dass das doch etwas ist, wo es dich hineinzieht, wo du doch eine gewisse Zeit schenken möchtest. Schauen wir mal, ob wir den Ludwig besser verstehen. Was hat dich denn bewegt, in den Libanon zu gehen, dich beim Libanon-Projekt auch erstmal zu bewerben? Weil ihr geht ja da richtig auch so eine ihr macht ja ein Programm vorher, ihr habt mehrere Vorstellungsgespräche. Was hat dich veranlasst, dich zu bewerben?
Ich hoffe, Sie können mich jetzt verstehen. Wir sind zu mir gekommen, also sind jetzt auf dem gleichen Telefon, für die vielleicht besser sein zu erinnern.
Also, ist ein bisschen besser.
Also der Hauptgrund, mein Hauptgrund, hierher zu kommen, war vor allem, dass ich ein Jahr vor der Karawane eine Woche in Lourdes war, in den Maltesern, und dort bereits Erfahrungen gesammelt hat mit der Betreuung von behinderten Menschen. Und diese Zeit hat mich ganz doll beeindruckt und prägt. Und eine Freundin von mir hat in der gleichen Zeit auch die Karawane gemacht, also auch das gleiche Projekt, das ich jetzt mache vor einem Jahr. Und wie jedes Mal ganz Geist von Dresden. Und das ist das hier erzählt und habe mich auch mit mehreren Leuten gesprochen, die das Karawanenprojekt gemacht haben. Alle haben begeistert berichtet, was für eine Horizont erweiterte Zeit das hier noch ist. Und dann haben sie mich immer weiter reingearbeitet. Und auch durch meinen Vater, der bei den Übertriebern ist, habe ich davon gut gehört. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dieses Projekt zu machen, einfach um. Also lange Zeit der Schule, auch der Fünfte, mache ich was, wieder was zurückgeben an die Menschen. Und ich glaube, das hier ist ein bestes Projekt, um den Menschen, die wirklich in großer Not sind, sehr gut zu helfen.
Zu helfen, den Menschen etwas zurückgeben, ihnen nahe sein. Eure Motivation, das habt ihr mir getan, Gottes Seitenwechsel zu den Leidenden. Frau Georg, vielleicht die Frage so an Sie. Was ist denn die Aufgabe der jungen Volontäre im Camp? Wie darf man sich den Seitenwechsel sozusagen auch dann vorstellen, hinzugehen zu den Schwerstbehinderten, auch geistlich Behinderten, psychisch Kranken, körperlich Behinderten, beeinträchtigten Menschen?
Ja, also ich fand das schön und wichtig, was Eleni und Ludwig gerade gesagt haben, weil das zum Teil auch so ganz typische Erfahrungen sind, nach denen Menschen in den Libanon kommen. Wir haben es ja vor allen Dingen mit jungen Leuten zu tun, die in den Libanon nicht deshalb fahren, weil sie was Frommes tun oder beten oder etwas mit Jesus tun wollen, sondern weil sie sich engagieren wollen und weil sie Not wenden wollen und weil sie das Gefühl haben, die Not ruft sie. Und dann gibt es Menschen wie die, von denen die Eleni vorhin erzählt hat, die sagen, das könnte ich nicht. Und dann, wenn sie sich mal was trauen, plötzlich merken, das können sie nicht nur, sondern das schlägt auch ein ganz neues Kapitel in ihrem Leben auf. Sie entdecken plötzlich, was sie können, wozu sie in der Lage sind und was passiert, wenn sie sich mal was trauen. Und dann gibt es die wie Ludwig, die mal so einen kleinen Schritt gemacht haben, wie nach Lourdes, und dann merken, ah, das kann ich doch und ich will mal mehr wagen und mal wirklich eine Zeit einbringen für Menschen in Not und schauen, was das in meinem Leben verändert. Also die Motivation der meisten, die in den Libanon gehen, ist erstmal sich zu engagieren für Menschen in Not. Und dann kann es passieren, und oft passiert es dann auch, dass sie in einer Weise auch an ihre Grenzen kommen und merken, wie einerseits groß ihre Begabung ist, für andere da zu sein, und wie schnell sie dann aber auch an Grenzen kommen, dass da nochmal andere Fragen auftauchen, zum Beispiel: Wer ist denn für meinen Nächsten da, wenn ich nicht mehr da sein kann? Oder die Frage, die wir uns an jedem Grab stellen: Wer geht denn weiter mit unseren Nächsten, wenn wir nicht mehr weitergehen können? Und im Libanon haben wir es von Anfang an so gehalten, dass wir in diesem Dienst und in der Gemeinschaft mit denen, für die wir da sein wollen, auch gleichzeitig ein gemeinsames Gebetsleben haben. Der Tag beginnt morgens damit, dass das Team die Laudes betet und dann zum Wecken und zum Frühstücken geht, und dann geht so der Tag seinen Lauf, und am späten Nachmittag feiern wir dann mit allen, die wollen und können, die Heilige Messe. Und abends, wenn dann die Gäste im Bett sind und wir Abschied genommen und noch was gesungen haben, trifft sich das Team nochmal zum Nachtgebet. Und da geht es dann nicht bloß darum, für die zu beten, für die wir da waren, sondern auch das eigene Leben, so wie es sich im Laufe des Tages gezeigt hat, vor Gott zu bringen. Nämlich in dieser eigenartigen, ich möchte fast sagen Doppeldeutigkeit, also mit meinen Möglichkeiten, mit der Weise, wie ich erlebt habe, dass ich da sein kann, dass ich dienen kann, dass meine Müdigkeit plötzlich nicht mehr ganz so wichtig ist. Und auf der anderen Seite meiner Begrenztheit und meiner eigenen Zerbrechlichkeit. Viele von denen, denen wir dort begegnen, mit denen sich auch die Karawanisten wie Ludwig und Eleni angefreundet haben, jetzt über die Monate, die zeigen uns ja auch ganz viel über unser eigenes Leben und darum, dass wir zwar von außen gesehen weniger behindert sind als andere Menschen, auf der anderen Seite aber gerade in ihrer Gemeinschaft auch unsere Grenzen kennen und annehmen lernen. Und dann kommt etwas weiteres hinzu, nämlich dass so, wie wir im Libanon füreinander da sind und miteinander vor Gott, wir auch Gott nochmal anders kennenlernen können. Und Jesus geht ja immer auf beiden Seiten mit. Also wir als Christen sollen und wollen mit Jesus den Armen dienen. und stellen dann fest, dass Jesus uns schon lange vorangegangen ist und sich mit ihnen schon so verbunden hat, dass wenn wir füreinander da sind, auch die Armen mit Christus für uns da sind. Also sie uns etwas an unserem Leben, an ihrem Leben, an Jesu Leben zeigen können, was wir noch nicht kannten und was unsere Beziehung zueinander verändert. Sowohl die Beziehung zwischen uns und den Menschen in Not, als auch unsere Beziehung zu Christus, der für sie und für uns zusammen da sein will.
Eleni, vielleicht kannst du uns etwas darüber erzählen, wie du den Menschen im Camp oder auch, ihr geht ja auch in Einrichtungen, wie du die Begegnungen empfindest. Da scheinen wir jetzt gerade wieder keine Verbindung zu haben in den Libanon. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet heute hier auf Radio Horeb. Unser Thema heute ist, das habt ihr mir getan, so haben wir die Sendung überschrieben, Gottes Seitenwechsel zu den Leidenden. Eingeladen haben wir für Sie Frau Georg Lengerke. Er ist Begleiter der Feriencamps, die von Volontären aus Deutschland und Europas mit Menschen mit Behinderung in den libanesischen Bergen gehalten werden. Dort gibt es eine 1:1 Betreuung und in dieser Betreuung erfahren die Gäste eine ganz tiefe Zuwendung. Frau Georg, Sie haben auch einmal angefangen, zum ersten Mal in den Libanon zu fliegen. Was hat Sie damals bewogen, dabei zu sein? Auch dann auch sozusagen als Franziskus von Heeremann war ja derjenige, der sozusagen der Gründer des Libanon-Projektes. Aber wie war so Ihr erstes Mal dort?
Ja, also ich habe die Camps im Libanon schon von Anfang an mitverfolgt, auch wenn ich die ersten beiden Jahre, 98 und 99, nicht mitfahren konnte. Und als ich im Jahr 2000 dann zum ersten Mal dorthin fahren konnte und das Team begleitet habe, war ich erst wenige Wochen zum Priester geweiht. Und das war hat einen ganz eigenen Charme, weil ich gemerkt habe, ich bin da auf der einen Seite als einer, der mit den anderen zusammen für die Freunde im Libanon da sein will und kann auch noch mal lernen, was es heißt, als Priester für die Gruppe da zu sein, die heiligen Messen zu feiern und seelsorglich auch für die Begleiter und Betreuer in den Camps da zu sein. Wir hatten damals einen libanesischen Wohltäter, der sich selber immer ein bisschen genierte und grauste, für Menschen in Not da zu sein. Und der tat aber sehr viel für uns und der pflegte immer zu sagen, you care for the handicap, I care for you. Und daran habe ich oft noch gedacht, weil er verstand seinen Dienst
am... Ihr sorgt euch für die Menschen mit Behinderung, ich sorge für euch.
Genau. Also seine Aufgabe war es eben, für das Team zu sorgen, weil er merkte, er selber traute sich nicht irgendwie an die Not heran. Und für mich als Priester war das beides. Ich hatte einerseits für das Team zu sorgen. Wir haben früh auch die Möglichkeit geschaffen, dass jeder mal ein Gespräch führt in dieser Zeit. Und gleichzeitig war ich natürlich auch mit dem Team zusammen, für die da die Gäste bei uns da oben in der Gruppe und im Haus waren. Und das hat für mich ganz am Anfang und seitdem mein Selbstverständnis auch als Priester und Seelsorger sehr geprägt. Ich kam mir manchmal so ein bisschen vor wie ein Trauzeuge in einer Liebesgeschichte zwischen den jungen Leuten, die dorthin gehen, und den Menschen in Not, und konnte das helfen zu deuten und zu begleiten. Und auf beiden Seiten mitzuhelfen, dass eine Offenheit da ist für das, was wir miteinander dort in den Bergen erleben.
Und war das von Anfang an so, dass es eine 1:1 Betreuung gab?
Das haben wir immer so gemacht, genau. Also jeder einzelne der Helfer, die dort sind, bekommen für eine Woche einen Gast, für den sie da sein können. Und das kann dann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie die jungen Männer oder Frauen, die da zu uns kommen, veranlagt sind und was sie können. Die einen wollen spielen, die anderen wollen vorgelesen bekommen, obwohl sie vielleicht oft kein Wort verstehen, wenn wir auf Deutsch was vorlesen. Andere laufen den ganzen Tag von oben nach unten durchs Haus und derjenige, der dann für sie da ist, läuft mit. Und so ist es wirklich eine, eine Übung in Treue und im Mitgehen bis hin in die elementaren Bedürfnisse von Pflege und medizinischer Versorgung, für die auch immer ein Arzt im Team ist, der uns hilft, dass wir auch so die medizinischen Standards aufrechterhalten, die in den Heimen sonst auch gelten.
Nun muss man das ja auch innerlich und auch äußerlich erstmal alles verarbeiten, die körperlichen und geistlichen Beeinträchtigungen, dann auch die sprachliche Barriere, die Verständigungsbarriere, sind auch geistig behinderte Menschen dabei, sind schwerst traumatisierte Menschen dabei, körperbehinderte Menschen mit schweren Schicksalen. Wie haben Sie das damals als junger Mensch verarbeitet und was beobachten Sie auch bei den jungen Menschen, wie Sie mit dem Leid, was Ihnen da, mit den Lebensgeschichten, die Ihnen da begegnen, wie Sie damit umgehen? Also, dass nicht nur die Motivation, vielleicht auch das Mitleid ist, zu helfen.
Ja, also ich merke, dass diejenigen, die dort hingehen, sich ja erstmal schon mal was getraut haben. Also die gehen so raus aus ihrer eigenen Komfortzone und schauen mal, wie die Welt noch draußen aussieht. Das heißt, erstmal ist so ein grundsätzlicher Wille schon da, sich dem zu stellen, wie die Welt ist. Und jetzt ist es äußerlich sicherlich so, dass wir dort sehr großer Not begegnen. Aber eine der Feststellungen oder Lernschritte im Libanon ist ja eben auch, dass wir merken, dass so die Welt ist. Also die Not, die uns dort begegnet, tritt in einer besonderen krassen Form auf. Aber die begegnet uns sonst auch. Und vieles von dem, was dort eben unausweichlich sich uns in den Blick stellt oder in den Weg stellt, ist auch sonst Teil unseres Lebens. Und meine Aufgabe als Priester ist dann immer ein wenig zu helfen, das gut zu sortieren. Mitleid, Sie haben es gerade genannt, ist ja auch ein schillernder Begriff. Auf der einen Seite kann ich versuchen, mitzuempfinden, was der Mensch empfindet, der mir nahe ist und für den ich da sein will. Und auf der anderen Seite bleibt es aber sein Leid und ich kann mich dem annähern, ich kann versuchen, es mitzuempfinden. Ich darf aber nicht versuchen, das Leid des anderen zu meinem Leid zu machen. Es gibt eine Form von Mitleid, die übergriffig ist. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die Schweres zu ertragen hatte und deren Hauptaufgabe dann irgendwann war, die Menschen zu trösten, die jetzt noch mehr an dem gelitten haben, was eigentlich gar nicht ihr Leid war. Und deshalb muss beim Mitleid immer daran gedacht werden und erinnert werden, dass es das Leid des anderen ist, dass ich teile, dass ich mitempfinde, dem ich mich annähere. Und an der Stelle wird auch die Beziehung zu Gott nochmal von großer Bedeutung, weil er der ist, der wirklich im buchstäblichen Sinn mitleidet, also der unser Leiden empfindet. Das feiern wir ja heute auch am Karfreitag. Heute Nachmittag um 3 wird das in den Kirchen, diese große Geschichte noch einmal erzählt, wie Christus in unser Leid hineingeht. Der Prophet Jesaja sagt, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Und das können eben wir Menschen nicht. Das kann nur Gott. Aber wo wir mit Gott verbunden sind, lernen wir das zu unterscheiden, dass wir uns einerseits vom anderen auch unsere eigene Geschichte nochmal erzählen lassen, dass in der Begegnung mit dem Leidenden unser eigenes Leid zum Vorschein kommt, dass aber Gott in Jesus der Einzige ist, der wirklich unser Leid tragen, unseren Schmerz zu seinem machen kann, damit von innen her der Weg eine Zukunft bekommt und ins Leben und die Versöhnung mit Gott kommt.
Die Menschen mit Behinderungen, denen sie dienen im Libanon, denen die Mitarbeiter der Camps dienen oder auch der Karawane, wie es genannt wird, eine Karawane der jungen Malteser im Libanon-Projekt, das inzwischen eine richtig große Institution geworden ist. Man könnte ja sagen, das ist doch wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Mal für eine gewisse Zeit kommen die Menschen heraus aus ihrem Alltag in einer Einrichtung, in den Heimen. Für eine Woche, 2 Wochen haben sie vielleicht eine gute Zeit, aber dann müssen sie wieder zurück. Warum dennoch das Projekt, auch wenn es nur für einen Moment ist, in deren Leben ja auch, in den Menschen?
Ja, also ein Tropfen auf den heißen Stein ist es natürlich nur dann, wenn ich den Anspruch habe, die ganze Welt zu verändern und zu einem neuen Ort zu machen. Hier geht es ja darum, dass da ganz konkrete Menschen sind, die in ganz konkreten Begegnungen Freundschaften geschlossen haben und sich eine Beziehung entwickelt. Insofern wurde schon nach dem ersten Mal, als die Truppe mit Franziskus Heeremann in Libanon gefahren ist, deutlich, dass hier sich eine Beziehung entwickelt, die fortgesetzt werden soll. Und insofern hat sich daraus eine Freundschaft entwickelt, die wir pflegen, und eine Gemeinschaft über Grenzen von Ländern und Begabungen und Sprachen hinweg, die wir pflegen und ausbauen wollen und von der wir glauben, dass sie das Leben vieler Menschen verändert. Es ist halt so, dass wenn ich einem Menschen einen Augenblick gut sein kann, dann sollte ich das tun und nicht danach fragen, kann ich das mein ganzes Leben noch einhalten und fortsetzen? Denn ich würde ja überhaupt keinem mehr gut sein, wenn ich immer den Anspruch hätte, dass das eine Lebensverpflichtung ist. Sondern dort, wo mir Not begegnet, dort, wo der leidende Mensch vor mir steht, bin ich von ihm angerufen, ihm gut zu sein, für ihn da zu sein. Ich kann vielleicht noch erzählen von einem zweiten Projekt, das gewissermaßen aus dem Libanon geboren ist. 2006 konnten wir wegen des Bürgerkriegs nicht in den Libanon fahren. Und dann hat einer der Teamchefs gesagt, jetzt habe ich hier 30 junge Leute, die hochmotiviert sind, die haben einen Monat Zeit und haben sich den freigehalten. Den sage ich jetzt nicht, ihr könnt auch nach Malle fahren, sondern überlege mir, was ich stattdessen mit ihnen machen kann,
Mallorca,
wenn wir nicht in den Libanon fahren können. Und dann hat er ein Projekt in Rumänien gefunden und ist mit diesen 30 Leuten, die eigentlich in den Libanon fahren wollten, für einen Monat oder etwas verkürzte Zeit nach Rumänien gefahren und hat dort eine gleiche Erfahrung gemacht, dass auch dort Beziehungen entstanden sind, von denen dieses Team gesagt hat, die können wir jetzt nicht einfach abbrechen, sondern die wollen wir fortsetzen. Und wenn ich mir anschaue, was im Leben derer, die da im Sommer oder jetzt mittlerweile halt über das halbe Jahr da oben in die Berge im Libanon fahren oder in die Camps in Rumänien kommen, was in deren Leben geschehen ist, was sich verändert hat, auch für die Schwestern, die Jahr für Jahr, Tag für Tag für diese Menschen sorgen und plötzlich nun junge Freunde aus dem Ausland haben, die kommen und eine Zeit mit denen verbringen, dann freue ich mich an dem, was sich da verändert hat. Auch für die Schwestern, die eine große Unterstützung jetzt erfahren durch das, was wir den jungen Leuten geben können und auch versuchen, unter dem Jahr zu machen, nicht nur durch Hilfslieferungen oder durch Projekte, wo einzelne der Bewohner der Heime auch gefördert werden, sondern eben auch durch sowas wie die Karawane, in der Ludwig und Eleni gerade sind und so den Kontakt auch über das Jahr halten und pflegen.
Jetzt hören wir noch mal, ob die Regie noch eine Verbindung in den Libanon herstellen konnte, ob wir die Eleni oder den Ludwig hören.
Beide hier.
Ihr seid beide da, gut. Jetzt haben wir schon ganz viel auch so über das Projekt gesprochen, aber wir möchten auch noch mal hören, was ihr bisher erfahren habt in der Begegnung mit einzelnen Menschen, die in das Projekt kommen. Manche nehmen ja zum mehrfach an Camps teil, jedes Jahr einmal. Und sie wissen schon, viele von den Menschen mit den schwersten Behinderungen, Traumatisierungen, dass sie dort eine ganz enge Betreuung bekommen. Eine 1-zu-1-Betreuung gibt es sozusagen ungefähr mit allen, die auch in der Küche sind und dem Seelsorgsteam. Und es gibt wohl auch ein Team, das dafür zuständig ist, dass es eine Unterhaltung gibt. Das sind ungefähr 1,5 Personen auf einen Menschen mit Behinderung. Also es wird wirklich sehr, sehr viel getan, auch vom Menschlichen her. Aber dennoch, könnt ihr von einer einzelnen Begegnung etwas erzählen, wo ihr sagt, da seid ihr dem Menschen, dem anvertrauten Gast des Camps, also auch in der Tiefe begegnet, Eleni?
Ja, also darauf würde ich sehr gerne antworten. Ein Gast, den ich hatte, eine ältere Dame, das war im vorletzten Camp, die hat mich besonders berührt. Sie war schon als kleines Kind, hat eine OP und war seitdem kann ja den ganzen Körper nicht mehr bewegen, bis auf ihren Kopf. Wo hat aber dennoch Schmerzen im ganzen Körper? Mhm.
Das haben wir nicht ganz verstanden. Durch eine Operation, die fehlgelaufen ist, war sie schwerstbehindert und konnte sich überhaupt nicht mehr bewegen, ja?
Konnte sich nicht mehr bewegen, aber hat immer noch Schmerzen im ganzen Körper. Wir konnten die Schmerzen spüren, aber konnte sich nicht bewegen. Und das hat besonders wehgetan. Als ich habe natürlich die ganze Zeit versucht, ihr das Essen nicht zu machen und sie auch zu duschen. Und auch jedes Mal begeistert und hat so diese Liebe, die sie dort bekommen hat. Und sie hat ja auch gemerkt, dass sich um sie kümmert. Und das hat sie unfassbar beeindruckt. Und das hat man sich auch unfassbar angesehen. Das war aber dennoch ein sehr anderes Verhältnis. Denn ich hätte jedes Mal, wenn ich sie berührt habe, hat sie Schmerzen. Und das war auch sehr stark merkbar. Das heißt, wenn ich sie geduscht habe, dann hat sie quasi die ganze Zeit geschrien. Aber danach war sie unfassbar glücklich, weil sie dort sich darauf hinbekommen hat und dass sie um sie gekümmert hat. Und an jedem Abend ist sie immer noch tief in Erinnerung, auch wenn ich die Schmerzen am Tag hatte, hat sie immer durch diese Verbindung, die sie halt eigentlich in den Fehler hat. Eine solche Freude hat sie am Abend immer noch, auch wenn sie für sie sehr schmerzhaft war, den ganzen Kraft zusammengenommen und den bunten Kosmos gemacht als Dankeschön. Und das hat jeden Abend gemacht. Wenn man merkt, dass sich wieder wehgetan hat, hat immer also diese ganze Kraft zusammengenommen und die Scherz hinausgenommen, zu zeigen, dass sie dankbar ist. Und allein solche kleinen Momente, solche kleinen Bewegungen sind dann doch so da gehen, so nah ans Herz und so beeindrucken. Und machen auch gut für all die Anstrengungen, die man dort auch in dieser Woche hat. Und es ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und diese Verbindung, die man einstellt, die das aufbaut, ist ganz besonders. Und die Menschen, die man dort als Gast hat, die wird man auch nie vergessen.
Dankeschön, Ludwig aus Beirut, ist er uns zugeschaltet aus dem Libanon. Ihr könnt keine gute Verbindung suchen mit eurem Handy, weil ihr seid nämlich gerade in Quarantäne. In der letzten Woche hattet ihr Kontakt mit einem Corona-kranken Bewohner einer behinderten Einrichtung. Deswegen könnt ihr jetzt nicht mal gerade mit eurem Handy eine gute Verbindung irgendwie im Hotel, in dem ihr gerade wohnt, suchen oder in dem Haus, in dem ihr gerade seid. Liebe Zuhörer, ich bitte diese doch schlechte Verbindung, die bitte ich zu entschuldigen. Vielleicht, dass wir das einfach das Gehörte nochmal zusammenfassen. Er hat uns erzählt eben von einer jungen Frau, die durch eine schiefgelaufene OP seit 60 Jahren im Rollstuhl sitzt und ganz stark gepeinigt ist von Schmerzen und auch aufgrund der Verständigung war es einfach schwierig herauszubekommen, ja, was braucht sie jetzt eigentlich wirklich, was kann man ihr Gutes tun, aber dann doch eine große Dankbarkeit spürbar war von ihr. Und obwohl sie dort in einer schönen Umgebung war und dennoch ja ihr der Schmerz ja letztendlich nicht genommen wurde, aber einfach, dass ihr Würde gegeben wird. Ist das auch ein Thema, den Menschen Würde zu geben, ihnen zu sagen, und ihnen zu zeigen, du bist uns wichtig, wir wollen dir dienen?
Ja, also auf jeden Fall. Ich würde die Formulierung vielleicht etwas anders fassen. Wir können den Menschen ja nicht Würde geben, die haben sie schon. Sondern wir können anerkennen, dass der Mensch Würde von Gott hat. Und insofern geht es eher darum, dass wir die Würde des Menschen, auch gerade des entwürdigten Menschen, zum Vorschein bringen und anerkennen und feiern. Wir haben es ja oft auch mit Menschen zu tun, die aus Kontexten kommen, in deren ihre Würde eben gerade nicht anerkannt wurde, sondern mit Füßen getreten wurde. Oftmals auch aus ganz schwierigen Verhältnissen kommend, überforderte Eltern und Familien, Kinder, die weggesperrt waren oder auf der Straße lagen, Menschen, die verstoßen wurden, schon oftmals als Kind oder Baby. Und wenn man dann so ein wenig hineinschaut in dieses ganze Leben und in den Kontext, in die Familien, dann merken wir, wie viel Überforderung da auch ist und wie viel Not auch in den Menschen, die dann sich nicht anders zu helfen wissen. Unser Projekt oder unsere Gemeinschaft dort soll eben zum Vorschein bringen, was eigentlich schon da ist, nämlich, dass Gott zu diesen Menschen Ja gesagt hat und dass dieses Ja nicht zerstörbar ist, auch nicht durch das Nein der Menschen. Insofern ja, es geht darum, dass wir die Würde des Menschen zum Vorschein bringen, ihr gerecht werden und uns an sie erinnern. Insofern, wenn ich im Libanon bin, merke ich, dass es eine Perspektive gibt, die sich dort für mich immer verändert oder korrigiert. Viele, die oben in Shabruch in dem Haus sind, denken sich ja, wenn die Welt so wäre wie hier oben, dass wir so füreinander da sind, dass wir so Schönes miteinander erleben können, dann wäre die Welt eigentlich anders. Und ich denke mir manchmal, ja, eigentlich ist die Welt so wie hier oben. Eigentlich ist die Welt so gedacht, dass wir füreinander da sind, dass die Schönheit und die Würde des Menschen zum Vorschein kommt, wo wir so miteinander da sind. Und dann gehen wir wieder runter, eben nicht in die wirkliche Welt, sondern in eine scheinbare Welt. In eine Welt, wo wir uns was vormachen können über uns und über die anderen. Sei es, dass wir uns selbst idealisieren und unser Leben oder das Leben der anderen nicht sehen wollen, wie es ist. Insofern drehe ich das dann immer etwas um, auch für mich selbst. Wir kommen nicht aus der wirklichen Welt in eine Scheinwelt oben auf dem Berg, wo wir voneinander da sind, sondern andersherum. Die Welt, wie wir sie kennen, wird entlarvt, weil es darum geht, dass zum Vorschein kommt, was eigentlich schon da ist, nämlich dass Gott sich mit der leidenden Welt verbunden hat und uns dazu ruft, so füreinander da zu sein, dass die Liebe Gottes zum Vorschein kommt und wir miteinander erleben können, wie wir füreinander und Gott für uns da sein kann.
Und das Wunderbare daran ist ja, Frau Georg, jeder so, was er geben kann. Und dass das ja jetzt heute bei uns zu Hause, ich denke jetzt an unsere Zuhörer, an den Radios, auch Sie, liebe Zuhörer, Sie haben die Möglichkeit, trotz Ausgangssperre auch Menschen zu begegnen, ihnen in Würde gegenüberzutreten, ihnen zu zeigen, dass sie Würde haben, alleine schon dadurch, dass Christus in ihnen wohnt, Christus auch ihr Leid getragen hat, ihre Krankheiten getragen hat. Und dennoch, heute ist Karfreitag, Frau Georg, der Blick auf den leidenden Christus, auf seinen Kreuzestod, er bleibt immer wieder eine Herausforderung. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit jemand unterhalten, meinte die Person auch, also das Kruzifix immer in jeder Kirche oder auch in manchen Haushalten. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht diesen Blick am Kreuz. Aber sagen Sie uns, warum brauchen wir ihn doch oder warum ist dieser Blick heute, warum kann dieser Blick alles in uns verändern?
Ja, ich kann das schon verstehen, wenn Menschen dieser Blick schwerfällt. Und offenbar kann die Kirche das auch, denn sie hat ja vor anderthalb Wochen die Kreuze alle verhüllt. Weil das eben nicht so selbstverständlich ist, dass wir uns einen zu Tode gefolterten Mann anschauen und dabei fromme Gefühle haben oder uns daran freuen, wie lieb Gott ist. Aber jeder, der einen anderen Menschen liebt, ich denke jetzt zum Beispiel vor allen Dingen an Mütter zum Beispiel, wenn die ein Kind haben, das leidet, dann wollen sie, dass sie bei diesem Kind sind. Und dann wünschen sie sich, dass er, sie, die Mütter, erleiden, was das Kind leidet, als dass das Kind leidet. Und daran erinnert mich heute dieser Festtag und was wir heute Nachmittag feiern, dass Gottes Liebe so ist wie die Liebe einer Mutter, die lieber selber leiden möchte, als dass sie wollen kann, dass ihr Kind leidet. Also Jesus musste nicht leiden, weil Leiden was Gutes wäre oder weil Gott gewollt hätte, dass der Sohn leidet, sondern weil er nicht ertragen kann, dass wir leiden und er nicht bei uns ist. Und der Gekreuzigte sagt uns, dass Gott in unser Leid kommt, in das Leid, das wir einander und uns selbst zufügen, in das Leid, das in der Schöpfung gegeben ist, weil die Schöpfung eben nicht fertig ist und weil die Schöpfung beschädigt ist und weil es Offenheit in der Schöpfung gibt, dass sich Dinge so entwickeln können, wie sie sich entwickeln, dass es Krankheit in der Schöpfung gibt. Also die Menschwerdung sagt uns, dass Gott in diese wirkliche Welt kommt, weil er die Welt und die Menschen darin liebt. Und die Geschichte von Ostern sagt uns, dass Gott eben von innen her, indem er selber das Schicksal der Menschen zu seinem macht, die Welt verändert. Nicht einfach mit einem Federstrich oder einem Schwammwisch von außen sagt, okay, ich habe mich vertan, die Welt ist schiefgelaufen, wir machen jetzt alles anders. Sondern diese Welt mit ihrer Geschichte und jede einzelne Lebensgeschichte so ernst nimmt, dass er die Geschichte der Menschen und die Geschichte der Welt zu seiner macht. Bis dahin, wo die Menschheit schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, und diese Liebesgeschichte, die sollen wir uns heute erzählen lassen, die wollen wir feiern und die dürfen wir mitvollziehen. Das geschieht eben auch dort, wo wir nach unseren Möglichkeiten zueinander gehen, miteinander leben, füreinander da sind und, wie Petrus das gestern Abend im Abendmahlsaal lernen musste, erlauben, dass Jesus für uns da ist, auch an den Stellen, die für uns genierlich und schmerzlich und an die wir ungern Leute lassen wollen.
Das Dienen, das Waschen der Füße Jesu, Jesu, der da ist für uns. Frau Dr. Georg Lengerke, Frater, lateinisch Bruder, Bruder Georg ist hier bei mir im Münchner Radio Horeb Studio eingeladen. Da haben wir ihn, weil er ist der Leiter der Kommende der jungen Malteser und die jungen Malteser betreuen ein Projekt im Libanon. Und in den Libanon geht auch unsere Aufmerksamkeit von Radio Horeb zusammen mit der Radio Maria Weltfamilie. Denn dort soll eine neue Radiostation entstehen, eine neue Radio Maria Station. Papst Johannes Paul II. Hat den Libanon als eine Botschaft für die Welt bezeichnet. Hier leben viele verschiedene Religionsgemeinschaften parallel, muslimische Religionsgemeinschaften, genauso wie auch Schiiten und Sunniten. Und die haben aufgrund ihrer Geschichte große Probleme miteinander. Hier sollen Christen als Vermittler zwischen den verschiedenen Religionen auftreten. Und verschiedene Religionen gehören sicherlich auch die Gäste an, die sie betreuen in den Camps. Spielt das eine Rolle?
Ja, es spielt natürlich eine Rolle, als dass wir uns verpflichtet haben, die Tradition eines jeden zu achten und mit den Menschen, die im Libanon sind, und das sind eben zum einen Christen, aber auch Schiiten und Sunniten und Drusen, mit denen zusammen da oben in den Bergen diese Zeit zu verbringen. Was wir erwarten von allen, auch von den Helfern, ist, dass sie das Grundanliegen unseres Projektes teilen und auch mithelfen, dass alle, die wollen, zu den Gebetszeiten kommen können und dass wir also in einer Tradition und einer Gottesbeziehung stehen, die sich aus der christlichen Offenbarung ergibt. Ich habe lernen müssen, auch im Libanon, dass auch die Schwestern dort mit einem großen Respekt umgehen. Also wir achten darauf, dass auch die muslimischen Gäste jetzt zu nichts bewegt oder überredet werden, was ihrer Tradition oder der Tradition ihrer Familien nicht entspricht. Und das ist sehr gut. Ich habe mich in einem Jahr darüber gefreut, wie eine Familie dankbar war für das Projekt, weil ihr auch muslimisches Kind da oben in den Bergen war und so viel Schönes und Gutes erlebt hat. Wir erleben im Libanon halt ein Land und eine Nation, in der das Miteinander der Religionen eine gute und reiche Tradition hat. Das dürfen wir immer nicht vergessen über die Nachrichten, die uns erreichen, dass es dort viel Gutes und Versöhnliches miteinander gibt, das ja auch die Päpste immer wieder als modellhaft für den Nahen Osten und für die arabische Welt dargestellt haben. Ich erinnere mich an ein Jahr, wo wir einen jungen Mann hatten, der sehr stark behindert war und immer wieder epileptische Krampfanfälle hatte. so auch ein, kurz nach einer Mahlzeit, er ging unruhig hin und her auf der großen Terrasse und brach dann zusammen in einem solchen epileptischen Anfall und verstarb dann im Laufe der nächsten Stunde. Wir haben diesen jungen Mann aufgebahrt. Die Gäste, die Freunde von ihm, die Mitbewohner aus dem Heim haben Abschied genommen. Dann kam die Familie und holte diesen jungen Mann ab. Und dann haben wir gemerkt, wie wir über die Grenzen der Religion hinaus vereint sind im Schmerz und in dem Bemühen, die letzten Wege dieses jungen Mannes mitzugehen. Und das war ein gutes Miteinander auf den Armen und irgendwie auch miteinander auf Gott schauen, bei allem Respekt und ohne Verwischung der Grenzen, die dort im Libanon manchmal auch schmerzhaft zwischen den Religionen aufscheinen.
Und dass es keine Grenzen gibt zwischen den Herzen, das weiß jeder von uns, das haben wir alle schon erfahren. Das habt ihr mir getan. Das war die Lebenshilfe Gottes, Seitenwechsel zu den Leidenden. Das haben wir anhand eines Projektes, das sicherlich stellvertretend auch steht für viele, viele Initiativen von Menschen, die sagen, wir möchten Sonnenschein, ein Stück weit Helligkeit in das Leben von unseren Mitmenschen bringen, egal ob das der Nachbar ist, direkt Wand an Wand mit mir wohnt, ob es Menschen sind über die Landesgrenze oder sogar Menschen über die europäische Grenze hinaus sind. Wir haben Ihnen das Libanon-Projekt der Malteser, wollten wir Ihnen ein Stück nahe bringen und wie junge Menschen, die sich für ein Jahr diesem Projekt verschreiben, für 10 Monate korrekt, wie sie das empfinden. Leider war jetzt die Telefonschaltung in den Libanon sehr, sehr schlecht, aber Eleni und Ludwig, Sie hätten viel zu erzählen gehabt. Frau Georg, worauf freuen Sie sich denn jetzt besonders, wenn Sie runterfliegen in den Libanon?
Ja, ich freue mich auf Ludwig und Eleni und auf die Karawane, die dort ist und auf die Gäste aus den Heimen, die in der nächsten und übernächsten Woche oben in die Berge kommen werden. Und ich möchte auch zusammen mit Ludwig und Eleni die Hörerinnen und Hörer grüßen und nochmal daran erinnern, dass über unser Projekt hinaus der Libanon wirklich im freien Fall ist. Uns wird erzählt, dass die Not mittlerweile so groß ist, dass Menschen anfangen zu hungern. Die Selbstmordrate geht hoch. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche, politische Situation ist wirklich aussichtslos. Und schon vor Corona war das Land kurz vor dem Kollaps, der jetzt im vollen Gange ist. Deshalb noch einmal der Appell an alle Hörerinnen und Hörer, sich einmal im Gebet mit dem Libanon zu verbinden, aber auch nach Möglichkeit zu helfen, wo das durch Spenden oder Zuwendungen aller Art in den verschiedenen Institutionen und auch im Libanon der Libanon-Projekt der Malteser geht. Wir haben es mit einem Land zu tun, das im letzten Jahrhundert als Schweiz des Nahen Ostens galt und jetzt gerade dabei ist, eins der ärmsten und zerrissensten Länder der Welt zu werden.
Und eine Radio-Maria-Station im Libanon, das war schon immer ein großes Herzensanliegen, auch des Radio-Maria-Gründungspräsidenten Emanuele Ferrario. Ja, hoffen wir, dass wir den Menschen auch durch die frohe Botschaft in ihre Herzen sprechen können. Wir bitten Sie, Frau Georg, zum Abschluss um Ihren Segen, doch nicht bevor ich noch hinweise auf Informationen, die wir für Sie bereitgestellt haben auf unserer Homepage horeb.org. Morgen begrüßt Sie wieder zur gewohnten Zeit um 10 Uhr Bodo Klose an dieser Stelle. Kar-Samstag, der Tag nach dem Tod, wenn das Leben zum Stillstand kommt, wird das Thema sein. Dr. Sabine und Dr. Wolfgang Holzschuh, Sie sind bei der Trauerbegleiter, werden unsere Gäste sein. Ich bedanke mich ganz sehr für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Frau Georg um seinen priesterlichen Segen.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. So segne und behüte euch, bewahre euch auf allen Wegen und lasse euch wachsen in allem Guten, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.